Herzlich willkommen zu Pilgerplausch, deinem Podcast mit Pilger Real Talk, handfesten Tipps und inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Denise und als leidenschaftliche Pilgerin, Pilgerbegleiterin und Coach zeige ich dir, wie das Pilgern dich nachhaltig verändern kann. Wenn du ready bist, dann lass uns losgehen.
Hallo Sunshine, ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder bei Pilgerplausch vorbeischaust. Diese Folge ist wirklich etwas Besonderes für mich und ja, ich weiß, das sage ich bei jedem Interviewgast und das meine ich auch wirklich aus tiefstem Herzen so, denn ja, jeder Interviewgast hat mit seiner Persönlichkeit so tolle Geschichten und ist so ein Segen für mich und ja, bereichert einfach auch diesen Podcast. Und heute ist es aber wirklich besonders für mich, weil, also da gibt es zwei Dinge. Und das eine ist, dass ich meinen heutigen Gast, Beate Steger, gar nicht so konkret nach einem Interview gefragt hatte. Denn es war so, dass mir ihr Kontakt weitergeleitet wurde, als ich bei der Zeitschrift Der Pilger einfach nach einem Interviewgast gefragt hatte. Und so hatten Beate und ich uns kurzfristig für ein Kennenlerngespräch verabredet und da ist mir ganz schnell klar geworden, Beates Geschichte ist einfach viel zu bedeutend, als sie unter dem Deckmantel Thema einer Zeitschrift verschwinden zu lassen. Denn Beate Steger ist eine Frau, die nicht nur unter deutschen Pilgern bekannt ist für ihre herausragende Arbeit mit den deutschen Jakobswegnetzen, sondern sie spielt auch eine so wahnsinnig wichtige Rolle dabei, die Pilgergeschichte für Frauen in Deutschland voranzutreiben. Beates Reise als Pilgerin vom Start mit ihrer Weltreise als Radfahrerin ist eine inspirierende Ode an persönliches Wachstum und Selbstentfaltung. Ich bin gespannt, ob du das Besondere an unserem Gespräch für mich erkennst. Denn ja, wie gesagt, dieses wundervolle Gefühl am Anfang hat mich so sehr begleitet und Beate hat auch im Nachgang genau das Gleiche bestätigt. Teile gerne deine Gedanken dazu zur Folge, ob du das Besondere an dem Gespräch wahrgenommen hast, was du wahrgenommen hast, unter meinem Instagram-Reel zum Podcast bei @pilgerzauber. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Heute ist wieder Pilgerplauschzeit und ich freue mich sehr, wieder einen ganz besonderen Interviewgast zu haben, nämlich die liebe Beate Steger. Herzlich willkommen, Beate.
Hallo, Denise.
Ich freue mich total, dass du da bist, vor allem, weil man, wenn man so im Pilgerkosmos wie ich unterwegs ist, deinen Namen einfach überall wieder antrifft und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, aber erzähl doch einfach mal kurz, wer du überhaupt bist für diejenigen, die vielleicht neu im Pilgerkosmos sind.
Ja, ich bin in Heidelberg geboren, lebe in der Nähe von Heidelberg, also im Badischen. Ich bin über 50 mittlerweile. Ich sage gar nicht so gerne mein Alter, weil ich mich gar nicht so alt fühle. Und ich pilgere seit 2001. Da bin ich das erste Mal mit dem Jakobsweg in Berührung gekommen. Fast genauso lange bin ich selbstständig. Ich habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe dann Abitur gemacht auf dem zweiten Bildungsweg, was ich sehr gut fand, dass ich das auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe. Ja, dann habe ich studiert und bei einer großen IT-Firma gearbeitet. Und dann war ich auf einer einjährigen Fahrradweltreise. Auf dieser Weltreise bin ich eben auch zum ersten Mal mit dem Jakobsweg in Berührung gekommen. Und danach ging es in die Selbstständigkeit. Ich wollte mich immer selbstständig machen. Ich wusste aber irgendwie nie so richtig, mit was. Ich bezeichne mich manchmal auch so als Fleckerlteppich. Ich kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Und da hatte ich dann so das Gefühl, als ich diese Fahrradweltreise gemacht habe, während dieser Reise live im Internet darüber berichtet habe, was damals Was heute total einfach ist, was damals wahnsinnig schwierig war, wir hatten ein Modem dabei. Das hat also mit 128 Kilobyte übertragen und einen wahnsinnig schweren Laptop. Es gab ja noch keine Handys, keine Smartphones, wo du ins Internet gehen kannst. Also es war alles richtig schwierig, das zu machen. Aber ich wusste danach, ich will über meine Reisen berichten in Form von Vorträgen, in Form von Artikeln in Magazinen und so. Ja, und das hat dann tatsächlich auch geklappt und so bin ich eben zu meiner Selbstständigkeit gekommen und irgendwann dann auch zu dem Schwerpunkt Pilgern.
Sehr interessant. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Fragen. Deswegen würde ich einfach mal starten. Du hast gesagt, du bist mit der Fahrradreise so richtig in Berührung gekommen. Nimm uns aber mal mit, wie du als Beate, sag ich mal, vor dieser Fahrradreise warst. Du hast gesagt, du hast beim großen IT-Unternehmen gearbeitet. Erzähl mal so ein bisschen, wie war Beate damals?
Ja, ich hatte ja ein Leben, wie das eben ganz viele haben, mit einem festen Job. Ich war auch noch verheiratet sogar. Das hat sich dann später geändert. Ich bin mittlerweile geschieden und hatte so ein, ja, ich will gar nicht sagen normales Leben, weil das hört sich dann immer so abwertend an. Aber ein Leben, wie so viele Leben halt verlaufen. Und ich hatte diesen Wunsch, selbstständig zu arbeiten, den hatte ich eben schon immer. Und auch mal länger zu verreisen und nicht in diesen 2 Wochen Urlauben, wo du dann bald weißt, jetzt ist es wieder vorbei und jetzt gehe ich wieder in die Arbeit zurück. Ich hatte einen sehr sicheren Job in dieser großen IT-Firma. Ich hatte Vorzugsaktien, ich hätte einen Firmenwagen haben können, so lange bin ich nicht geblieben, dass ich den bekommen habe. Und ja, man hätte sagen können, Mensch, und irgendwann kriegst du auch mal eine Betriebsrente und sowas, ja. Also ein geordnetes Leben mit einem geregelten Einkommen. Und ich hatte aber immer die Sorge, dass ich irgendwann mal am Ende meines Lebens sage, hätte ich doch das und das gemacht und wäre ich meinem Herzen gefolgt. Und ich meine, gut, ich hatte natürlich dann keine Kinder, hätte ich vielleicht Kinder gehabt, hätte ich mehr auf ein geregeltes Einkommen geachtet und hätte da auch nicht so risikofreudig so eine Stellung gekündigt. Aber das war dann natürlich einfacher, weil ich jetzt nicht so eine wahnsinnige Verantwortung hatte, noch irgendjemanden versorgen zu müssen. Und aus dem Grund habe ich das dann eben auch gemacht. Ich bin auf diese einjährige Fahrradweltreise gegangen, also ganz so ohne doppelten Boden und Sicherheitsnetz war es doch nicht, weil ich eben nur ein Jahr das machen wollte und die Wohnung war auch nur zwischenvermietet und nicht ganz gekündigt. Also ich habe mich jetzt nicht ganz in den freien Fall bewegt und ich war auch nicht alleine unterwegs. Es war eine Freundin mit dabei, die in einer ähnlichen Situation war. Bei der waren gerade die Eltern gestorben und die war auch sozusagen frei und konnte tun und lassen, was sie wollte. Aber die hatte die Möglichkeit, bei dieser Firma, ich habe sie da kennengelernt, zumindest unbezahlten Urlaub zu bekommen. Das hatte ich nicht. Ich musste kündigen. Aber das war zu einer Zeit, also es war 2001, diese Firma hat im Monat 200 Leute eingestellt. Also die war sehr stark am Wachsen, dass ich wusste, wenn ich da nach einem Jahr wiederkomme, kriege ich wahrscheinlich auch wieder einen Job. Und von daher war es also jetzt, wie gesagt, nicht ohne doppelten Boden oder so. Aber ich habe mich trotzdem so halb in den freien Fall bewegt, sozusagen, und einfach mal ausprobiert, was geht. Ja.
Ja, was waren so damals deine Gedanken? Also ich stelle mir das schon schwierig vor und ich glaube, da ist bestimmt die eine oder andere Hörerin, der es da genauso geht. Dieses eher so Engelchen auf der einen Seite, Teufelchen auf der anderen oder das Herz halt auch Kopf, ne, die da miteinander irgendwie in Diskussionen treten. Was hattest du so für Gedanken und was war am Ende vielleicht auch eine ausschlaggebende Situation, ein ausschlaggebendes Gespräch, was dich dazu veranlasst hat? Jetzt mache ich es endlich.
Ja, also es war schon so, durch das, dass meine Ehe zu einem Ende gekommen war, dass ich also da mich frei gefühlt habe. Das war ein wichtiger Punkt. Und so diese Angst, auch irgendetwas zu verpassen. Also das war schon so. Also was ich vorhin gesagt habe mit diesem, wenn ich am Ende meines Lebens stehe, hätte ich doch. Also das war schon immer so ein Punkt, der mich auch angetrieben hat. Ich bin zwar jetzt auch in dem, wie ich jetzt bin mit meiner Selbstständigkeit, macht man auch Dinge, die man vielleicht gar nicht machen wollte. Irgendwie bestimmte Reisen, weil ich weiß, da kann ich eher davon leben, als wenn ich jetzt, was weiß ich, barfuß rückwärts durch die Sahara laufe oder sowas. Also ich muss schon auch gucken, was kann ich machen, um ein gewisses Einkommen zu generieren. Aber ich bin doch deutlich freier und ich glaube, angestellt zu sein, das hat auch was mit Sicherheit, mit sich anstellen zu tun. Selbstständig zu machen, erfordert schon auch eine gewisse Disziplin, aber auch eine Risikobereitschaft. Und das hat mich auf jeden Fall gereizt. Also bei der Weltreise war es zuerst mal so dieser Gedanke, ich will unterwegs sein und nicht nach einer Woche sagen, oh, jetzt ist schon Halbzeit oder sowas. Ich meine, bei einem Jahr hast du auch irgendwann Halbzeit, nämlich nach einem halben Jahr. Und als es dann zu Ende ging, bei diesem Jahr war das natürlich auch eine Sache, wo ich gedacht habe, oh je, wie schnell ist dieses Jahr rumgegangen. Aber es war doch ein anderer Bereich, wo man sich bewegt hat. Und es hat auch was mit Freiheit zu tun. Also ich glaube, es war auch so dieser Wunsch nach Freiheit. Und ich könnte mir heute, muss ich wirklich sagen, ich hatte schon auch schwierige Zeiten, als Corona war mit der Selbstständigkeit, dass sind mir Vortragstermine reihenweise weggebrochen, wo ich dann also da saß und nichts machen konnte. Aber ich habe das zu keinem Zeitpunkt bereut, dass ich mich selbstständig
Schön.
gemacht habe, auch bei allen Schwierigkeiten, die es da gab. Also ich kann mir das auch nicht mehr vorstellen. Ich arbeite auch in Teams mit Projekten und so, wo ich also durchaus auch Teams habe, aber in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, ist einfach nicht mehr möglich, glaube ich.
Und war dann aber die Reise, also wie, oder anders gefragt, ist es für dich noch ein quasi ein anderer Schritt gewesen, mit der Freundin zu gehen? Also hat dir das vielleicht dann noch ein bisschen Sicherheit gegeben, weil du noch nicht so hundertprozentig
Ja,
alleine los konntest,
ja.
oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also mittlerweile reise ich auch alleine. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, gut, ich war da 34, ich war jetzt nicht blutjung oder so, aber alleine unterwegs zu sein, ich habe auch zwei Brüder, wir waren in der Familie immer zu fünft unterwegs, also ich habe Zwillingsbrüder, die nur wenig jünger sind als ich. Das heißt, ich war das auch nicht gewohnt. Und ich kann mittlerweile auch alleine essen gehen, wenn ich zum Beispiel Vortragstourneen habe. Ich mache nicht mehr so viele Vorträge, aber als ich da noch mehr gemacht habe, da kann es auch sein, ich bin 14 Tage im hohen Norden unterwegs. Für den Deutschen Alpenverein hatte ich da schon öfter Sachen zu machen. Und ich kann da auch alleine essen gehen. Ich kann mittlerweile auch alleine reisen. Ich habe ja auch meine erste Fußpilgerreise dann 2007 natürlich auch alleine gemacht. Also das geht alles, aber damals wäre das wirklich eine Hürde gewesen, die wäre dann doch zu hoch gewesen. Job kündigen und auch noch alleine auf Tour zu gehen.
Aber das ist ja gerade das Schöne, dass du dann trotzdem Wege und Möglichkeiten gefunden hast, um dann nicht wieder irgendwie ein Argument zu finden, dass es nicht funktioniert, sondern eher die Lösung gesucht, dass es funktionieren kann. Und du hast gesagt, Fahrradreise, du warst aber ja auf Weltreise. Das heißt, hast du dann auf dieser Weltreise Jakobswege auch gesehen, unter deinen Rädern gespürt oder?
Ja, also die Fahrradreise, die war so geplant, dass wir also auch geflogen sind. Wir wollten also wirklich verschiedene Länder bereisen und weil das auf ein Jahr festgelegt war, war klar, dass wir nicht alles nur mit dem Fahrrad machen können. Also wir wollten auch nach Amerika, also Nordamerika, wir wollten nach Neuseeland, wir wollten nach Australien, Irland war dabei und wir haben eben vorher geplant, wo könnten wir da überall schön Fahrrad fahren. Das Beste war aber, wir waren völlig neu in diesem Gebiet. Also ich hatte vorher auch keine großartigen Radreisen, auch nicht übers Wochenende oder so gemacht. Und diese Naivität, die hat dann auch geholfen, da so unbedarft ranzugehen. Also wir haben mit ADAC Autokarten die Radreise geplant, ja. Und Dann war eben die Frage, wo könnte man schön radeln in der Welt? Und es war auch klar, weil wir so neu sind und da keine Ahnung von haben, Afrika und Asien sollte erstmal nicht dabei sein. Das war uns ja zu weit fortgeschritten, sage ich jetzt mal. Das wollten wir nicht gleich machen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich vom Jakobsweg erfahren habe. Das war also 2001. Und wir haben 2000, im August 2000 angefangen zu planen. Wir hatten 7 Monate, bis es dann am 1. April 2001 losgegangen ist. Und ich habe aber irgendwo, ich glaube in der Zeitung oder so, habe ich von diesem Jakobsweg in Spanien gelesen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch eine schöne Tour, Spanien so zwischendrin und so einen Jakobsweg pilgern. Und mehr wusste ich da aber nicht. Und dann gab es eben ein Buch, ein Pilgerführer extra für Fahrradfahrer. Und den hatten wir dann auch gekauft. Und dann sind wir eben als Etappe 2, es waren in 6 Etappen, war diese Weltreise aufgeteilt. Also zuerst Start in Heidelberg nach Wien und die zweite Etappe ging dann nach Spanien. Und da sind wir dann in Pamplona gestartet und nach Santiago de Compostela geradelt. Ja, und das war ultra schwierig. Also ich kann dir sagen, alter Schwede, es war sowas von bergig und wir hatten wegen dieser Weltreise ein Gewicht an den Rädern von 30 Kilo pro Person an Gepäck. Wir hatten also Zelt und dann eben dieser wahnsinnig schwere Laptop. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Der hat 5 Kilo gewogen, ja. Und das war natürlich eine Wahnsinnsausrüstung, auch mit Schlafsack. Und wir wollten das Ganze ja sehr günstig halten. Zum Kochen hatten wir alles dabei und so. Ja, und das war dann so, dass wir im Endeffekt am Tag manchmal mit Ach und Krach so viele Kilometer geschafft haben, wie mancher, der zu Fuß unterwegs war. Und da war einer dabei, das weiß ich noch, ein Zahnarzt, den haben wir dann in den Herbergen immer wieder getroffen. Der hat aber 40 Kilometer ist der am Tag gelaufen. Und immer wieder, wenn wir den wieder gesehen haben, dachten wir, das gibt's doch nicht, der ist schon wieder da. Also fast auch noch so schnell wie wir. Und das war echt, also das war unterirdisch, wie der unterwegs war.
Aber das heißt, ihr habt damals auch in Pilgerherbergen übernachtet. Also, wie kam dann für dich auch so dieser Wunsch vielleicht, vom Rad auf die Füße umzusteigen?
Also wir haben zum Teil in Herbergen übernachtet, das ist richtig, und zwar einfach, weil es keine Zeltplätze gab. Wild zelten wollten wir nicht, und deswegen mussten wir zwangsläufig meistens eben in Herbergen gehen. Und ich habe dann damals eben abends, wenn wir in der Herberge waren, sind meistens auch noch ein paar Pilger zu Fuß angekommen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe die glühend beneidet. Ich hatte das Gefühl, dass die diesen Jakobsweg ganz anders erfahren als ich oder ja, erleben. Erfahren ist ja gut, weil ich habe ihn ja erfahren, sozusagen. Mir ging das zu schnell, wenn ich ehrlich bin. Wir waren auch ganz oft natürlich dann auf Landstraßen unterwegs, weil wir nicht den Originalweg machen konnten mit den Rädern, die wir hatten. Wir hatten ja keine Mountainbikes mit diesem vielen Gepäck oder so. Also insofern, ja, ich meine, ich weiß, es gibt viele Leute, die mit dem Fahrrad pilgern, denen das auch gut gefällt. Und ich finde es ja auch völlig in Ordnung. Ich möchte es auch gar nicht abwerten, aber für mich war es nicht das Richtige. Also mir ging es einfach zu schnell. Und aus dem Grund hatte ich dann sehr bald den Wunsch, dass ich das irgendwann nochmal wiederhole und dass ich es dann auf jeden Fall auch zu Fuß mache.
Und wie lange hat es gedauert, bis du es wiederholt hast?
Sehr lange. Ich habe dann nach der Weltreise erst nochmal in diesem IT-Unternehmen angefangen zu arbeiten, habe mich dann aber schon schrittweise selbstständig gemacht, habe also zuerst nur 80% gearbeitet und dann 60% und dann bin ich Ende 2004 komplett ausgestiegen. Und dann habe ich erstmal Vorträge gemacht über das, was ich bisher an Reisen gemacht hatte. Ich war dann in der Zwischenzeit auch in Vietnam mit dem Fahrrad gewesen oder habe auch sowas wie den Elbe-Radweg gemacht, komplett, weil ich festgestellt habe, wie schön man auch in Deutschland reisen kann, nachdem ich weltweit unterwegs war. Und dann hatte ich eine schwere Trennung. Und da war dann die Frage so, jetzt müsste ich mich, und ich war auch ziemlich überarbeitet, jetzt sollte ich mich mal um mich kümmern. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mich dann zu Fuß auf den Jakobsweg gemacht habe, und zwar eben auch alleine. Und das war eigentlich gedacht für mich. Und dann hatte ich eine Kamera trotzdem dabei, und ja, irgendwie konnte ich es dann doch nicht lassen. Ich habe dann halt schon auch fotografiert, und ich habe so viele wunderbare Dinge erlebt, dass ich, als ich wieder zurück war, das war fast ein Muss, daraus einen Vortrag zu machen. Und das ist eigentlich auch der Startschuss gewesen für meine Pilgerkarriere, sage ich
Ja.
jetzt mal.
Und was waren das so für wunderbare Dinge, die du da erlebt hast? Vielleicht magst du mal ein, zwei Geschichten teilen.
Also zum einen war es, am Anfang habe ich mich fürchterlich alleine gefühlt. Ich war auch nicht bereit, in die Herbergen zu gehen. Ich hatte da irgendwie vielleicht auch eine Scheu, andere Pilgerinnen und Pilger zu sehen. Ich war dann alleine in so Hostels, in so Casa Rurals, wo ich da untergekommen bin, und habe mich also völlig allein und verlassen und einsam gefühlt. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Also ich hatte in der ersten Woche auch noch fürchterliche Blasen an den Füßen, weil ich ja schlauerweise neue Wanderschuhe hatte. Die waren gar nicht eingelaufen. Bin so überstürzt auf diesen Weg gegangen. Es war Ende März, dass ich also auch gar keine Gelegenheit hatte. Ich habe also die Schuhe gekauft, habe mich in den Flieger gesetzt und bin eben zum Ausgangspunkt nach Saint-Jean-Pied-de-Port in den Pyrenäen. Und dann habe ich immer wieder andere Pilgerinnen und Pilger getroffen, unter anderem zwei junge Frauen, Claudia und Ines. Die sind haben Probleme, also sie sind nicht taub, aber sie können nur sehr wenig hören, und die haben sich mit Gebärdensprache unterhalten. Und die Ines konnte nicht alleine laufen, und die Claudia, die kann besser hören, die musste sie begleiten. Und dann ist die Claudia auch mal alleine gelaufen, und ich habe dann mit der Ines einen Tag gemacht zum Beispiel. Und wir haben uns dann, wenn wir nicht gemeinsam gelaufen sind, abends in den Herbergen verabredet. Ich bin dann immer mehr in Herbergen gegangen. Zum Schluss war ich nur noch in Herbergen, weil ich das so schön fand. Und also diese Gemeinschaft, was ich in den Herbergen dann erlebt habe, aber auch festzustellen, dass ich durchaus auch alleine klarkomme und dass ich gar nicht einsam bin, sondern ich bin auch irgendwo mitten auf der Strecke gesessen und habe mein Picknick ausgepackt und habe mich verbunden gefühlt mit Himmel und Erde. Also ja, das waren so Erlebnisse, die das wirklich wunderbar gemacht haben.
Ja, ich denke auch gerade so dieses Verlassensein, du hattest ja diese Trennung auch hinter dir. Das
Ja.
war vielleicht auch wirklich das, was du dann noch mal gespürt hast. Und vielleicht brauchtest du ja auch gerade dieses Gefühl der Verlassenheit, um überhaupt diesen Mehrwert der Verbundenheit und der Gemeinschaft dann spüren zu können, ne?
Ja. Und vor allen Dingen das hat mir dann auch später eben immer weiter Kraft gegeben oder mir auch geholfen, dass ich merke, wie gut ich auch mit mir alleine klarkomme. Und das war vorher eine Sache, die ich auch nie erfahren habe. Ich war, wie gesagt, von Kindheit an immer in einer größeren Gruppe und kannte das gar nicht.
Ja, und es ist so wichtig, finde ich, gerade wenn man immer denkt, andere müssten mit mir klarkommen. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich selber nicht mit mir klarkomme, dann können es doch auch keine anderen tun.
So ist es. Und man ist ja wirklich auch 24 Stunden mit sich zusammen. Und aus dem Grund ist es eben sehr, sehr wichtig. Und das war so die Hauptsache, die ich gelernt habe. Und aber auch natürlich die Verbundenheit mit anderen Menschen, dass wir ja eigentlich alle das Gleiche suchen, dass wir Glück und Zufriedenheit, und dass es uns gut geht und dass wir genug zu essen haben und so. Ja, das ist das, was wir alle suchen. Und deswegen, das war dann eben auch so schön, auch mitzukriegen, weil man sich so öffnet auf so einem Pilgerweg und auch erzählt von sich, mitzubekommen, welche Probleme haben die anderen. Ich bin da gar nicht alleine. Es war alles Mögliche unterwegs, Menschen, die auch getrennt waren oder die krank waren oder dass eben ein Berufswechsel anstand oder die Kinder waren aus dem Haus, alles Mögliche. Und ja, das hat eben dann auch für viel Verbindung gesorgt, ne? Ja.
Und also viele stellen sich ja vor, sie kommen nach Santiago und dann ist so alles erledigt, was sie an Gepäck mitgenommen haben, alles abgelegt, alles weggeworfen auf dem Weg. Und in Santiago ist man gefühlt erleuchtet und weiß ganz genau, wie das Leben dann zurück in Deutschland weitergehen soll. Wie war es für dich?
Also, ich muss sagen, das war nach dieser Fußpilgerreise war es nicht so schwierig, aber wahrscheinlich, weil ich das Heimkommen nach der Weltreise schon hatte. Und das war viel schwieriger. Da habe ich ja praktisch ein Jahr lang im Zelt geschlafen, gut, bis auf die paar Herbergen auf dem Jakobsweg, aber danach war ja nur Zelt. Ich hatte zum Beispiel wahnsinnige Schwierigkeiten, wieder in geschlossenen Räumen zu sein, da ich ja nach der Weltreise auch nochmal ins Angestelltenverhältnis gegangen bin, also nochmal in diese vorgegebene Struktur von morgens bis abends im Büro sitzen und so. Das war viel, viel schwerer. Und jetzt bin ich ja zurück in eine Selbstständigkeit gekommen von der Fußpilgerreise 2007. Und ich war total euphorisch von dem, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, dass ich das alleine geschafft habe. Und ich war dann ganz beseelt davon, aus dem Ganzen einen Vortrag zu machen, weil durch das, dass ich also vorher ja schon als Vortragsreferentin gearbeitet hatte, war mir sofort dann klar, okay, ich mache jetzt auch einen Vortrag über diesen Jakobsweg. Und es war ja dann 2007, da war gerade Harpe Kerkelings Buch auf den Bestsellerlisten ganz oben gestanden. Das heißt, die Vorträge über die Jakobswege, die waren besucht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war unglaublich. Ich habe zum Teil wirklich vor mehreren Hunderten von Leuten diese Vorträge gezeigt. Und dabei habe ich ja immer wieder das erlebt. Also zuerst habe ich den Vortrag erstellt und danach habe ich praktisch da live drüber gesprochen. Und da waren ja nicht nur Leute, die sich interessiert haben und noch nie Pilgern waren, sondern da sind auch ganz viele Pilgerinnen und Pilger hingekommen, die einfach auch die Sehnsucht nach dem Jakobsweg weiter in sich hatten. Und dann hatte ich mit denen dann schöne Gespräche nach den Vorträgen. Insofern war das nicht schwierig.
Das glaube ich, das hört sich total schön an. Und mittlerweile hast du es ja dann auch total in deinem Leben integriert, ne? Also Pilgern ist jetzt der zentrale Punkt in deinem Leben.
Ja.
Gab es da so ein bestimmtes Erlebnis? Also war es jetzt irgendwie der 50. Vortrag, wo du gesagt hast, okay, jetzt switche ich mal wirklich voll um aufs Pilgern? Oder war das einfach so ein Weg, wie am Ende des Pilgern ja auch ist, was sich so Schritt für Schritt ergeben hat?
Ja, das Schritt für Schritt, das trifft es richtig. Also es war so, dass ich eben nach dieser Pilgerreise und dann den Vorträgen, die dann so erfolgreich auch waren, ich habe dann auch eine DVD rausgebracht. Also viele haben ja ein Buch eher geschrieben nach ihrer Pilgerreise und ich habe dann den Vortrag als DVD rausgebracht und auch verkauft. Dann habe ich einen Online-Shop aufgebaut, habe Muscheln verkauft. Das mache ich heute immer noch, Jakobsmuscheln. Bin eine der großen Muschelverkäuferinnen in Deutschland mittlerweile auch. Und habe dann 2009 gedacht, Mensch, jetzt guckst du mal nach den Jakobswegen in Deutschland. Wie sieht es denn aus? Und habe dann festgestellt, dass da überall gab es Gruppierungen, aber du hast nichts gefunden, einheitlich, wo du sagen kannst, da und da sind Jakobswege in Deutschland. Also es gab verschiedene Jakobusgesellschaften, die hatten ihre eigenen Internetseiten, die haben ihre Wege vorgestellt, aber es gab nichts Verbindendes. Und dann hatte ich die Idee, ich möchte eine Internetseite machen und dann auch einen Vortrag darüber, übers Pilgern in Deutschland, Pilgern vor der Haustür, und habe Leute gesucht. Und da bin ich eben auf den Hans-Jörg Barmüller gekommen, Der ist in Winnenden, also im Schwäbischen, und der hat mit seinem Team einen deutschen Jakobsweg wiederbelebt, und zwar von Rothenburg ob der Tauber nach Rottenburg am Neckar. Winnenden hat eine Jakobskirche und war im Mittelalter höchstwahrscheinlich, da wird ja immer geschaut, wie weit es historisch belegbar ist, war wahrscheinlich damals auch schon Ziel von Pilgern. Wenn du so ein Jakobusaltar hast, da ist auch das Hühnerwunder dargestellt auf diesem Holzaltar, dann liegt es nahe, dass da früher im Mittelalter auch schon Pilger vorbeigekommen sind.
Da muss ich dich kurz unterbrechen, das weiß vielleicht nicht jeder, dieses Hühnerwunder. Magst du es mal kurz für die zusammenfassen?
Ja, das Hühnerwunder ist also, da war ein Ehepaar aus Xanten mit ihrem Sohn. Die waren angeblich eben auf Pilgerreise nach Santiago und der Sohn ist fälschlicherweise eines Verbrechens schuldig gesprochen worden und wurde zum Tod durch den Strang verurteilt. Und man sagt, Jakobus hätte ihm das Leben gerettet. Der wäre also am Galgen gestanden, hätte ihm die Füße gehalten und deswegen hat der Strang da nicht zugezogen und den jungen Mann umgebracht. Und die Eltern haben aber das nicht gemerkt. Die sind nach Santiago gegangen, um für ihren toten Sohn zu beten und sind wieder zurückgelaufen, weil damals konnte man ja nicht fliegen. Da musste man ja wieder nach Hause laufen und kamen an dem Galgen vorbei und haben dann gesehen, dass ihr Sohn noch lebt. Und da wurde dann der Richter oder in anderen Geschichten ist es der Wirt, der den Sohn beschuldigt hat, wo die untergekommen sind. Der wird dann für schuldig befunden und der junge Mann wurde also lebend vom Galgen genommen und konnte wieder mit den Eltern nach Hause gehen. Und das war also so, dass die Eltern sind zu diesem Wirt oder Richter gegangen und haben gesagt, unser Sohn lebt noch. Und der hat gesagt, euer Sohn lebt so sehr wie diese beiden Brathähnchen, die ich gerade verspeisen möchte. Und denen sind dann Federn und Flügel gewachsen. Die sind davon geflogen, deswegen Hühnerwunder. Und da gibt es verschiedene Auslegungen, wo das stattgefunden hat. Manche sagen, es war in Santo Domingo de la Calzada, das liegt auf dem Camino Francés. Und in der Kathedrale dort werden als Erinnerung an dieses Hühnerwunder zwei weiße Hühner in einem Käfig gehalten. Die sollen tierschutzmäßig alle 2 Wochen ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich war auch schon auf dem portugiesischen Jakobsweg. Man beansprucht auch dort das Hühnerwunder für sich. Also wenn man in einer großen Suchmaschine Hühnerwunder eingibt, kann man es komplett nachlesen.
Okay. Ja, und dann hast du den Hans Jörg gefunden, der ja auch eine
Ja, das kann man
Koryphäe
sagen,
ist.
ja. Genau, der Hans-Jörg, den habe ich dann gefunden. Der hat dann damals gerade Kontrollwanderungen gemacht. Das heißt, er ist immer mit Leuten, die gerne mal pilgern wollten, an einem Tag ein Stück von seinem Weg abgegangen, um zu schauen, ob noch alle Wegzeichen da sind und ob die Bäume zurückgeschnitten werden müssen, damit die Wegzeichen zu sehen sind, solche Sachen. Und da bin ich dann eben mitgegangen und habe ihm das erzählt, dass ich gerne so eine Übersichtsseite machen würde, wo eben alle deutschen Jakobswege drauf sind und mit so detaillierten Informationen, also über die Macher der Wege und so. Und er war total begeistert davon und hat dann gesagt, wow, das ist ein tolles Projekt, er würde mich da gerne unterstützen. Es ist mittlerweile so, dass er die Hauptarbeit macht, muss ich wirklich gestehen. Und wir haben da eben auf dieser Seite deutsche-jakobswege.de die Karte. Das ist sein Werk und das ist wirklich sensationell. Und da sind eben die Hauptwege. Mittlerweile ist es also ein Wildwuchs an Jakobswegen in Deutschland. Es gibt auch noch viele regionale Wege, die können wir gar nicht aufnehmen, weil man würde nichts mehr erkennen auf dieser Karte. Aber die Hauptwege, die sind eben zu sehen. Und dann kriegt man zu jedem Weg eine detaillierte Seite nochmal mit Informationen und einem Link oder mehreren Links zu denen, die verantwortlich sind für diese Wege, weil das sind wir ja nicht.
Und ich finde es auch total schön, wie sich da der Kreis zu deiner Pilgerreise schließt, ne? Also, dass dir
Ja.
gerade so diese Gemeinschaft, diese Verbundenheit so wichtig war und dass du diesen Wert jetzt auch mit in dein Leben nach den Pilgern, sag ich mal, nach dem ersten Pilgerweg getragen hast. Und was ist dann für dich, wenn du dich jetzt so mit den deutschen Wegen auskennst, einer deiner Lieblingswege? Welchen Weg würdest du vielleicht auch gerade, weil du, wir haben da auch tatsächlich eine ähnliche Geschichte, man hat sich viel einsam gefühlt und allein und hat sich dann doch alleine losgetraut als Frau. Was würdest du vielleicht auch Frauen empfehlen, die gerade zuhören und sagen, sie wollten schon immer mal pilgern? Spanien ist es aber noch nicht. Das ist vielleicht auch doch mit ein bisschen zu sehr Angst oder auch Zeitmangel verbunden. Welchen Weg in Deutschland würdest du denen empfehlen?
Ja, da gibt's natürlich total viele. Also ich bin ganz begeistert von dem Weg Via Regia, die alte Königsstraße. Die geht eigentlich in der Ukraine los und geht bis Santiago de Compostela. Und in Deutschland verläuft der von Görlitz über Eisenach nach Erfurt und geht bis nach Facha. Und das ist halt ein Pilgerweg. Dies ist eine Frau, die den auch wieder mitbelebt hat. Und die hat darauf geachtet, dass es richtige Pilgerunterkünfte gibt. Das heißt, es sind 450 Kilometer Länge und da gibt es 100 Herbergen sozusagen. Also das heißt, es ist ein Weg, wo du auch günstig schlafen kannst. Das ist ja sonst in Deutschland eben normalerweise nicht so der Fall, wo du auch viele Pilgerinnen und Pilger triffst, weil eben durch die Herbergssituation da auch viele wieder pilgern. Aber es gibt so viele andere schöne Wege. Der Münchner Jakobsweg ist auch ein schöner Weg, wo viele laufen. Und dann gibt es wieder welche, wenn man die Einsamkeit sucht, eher oben im Norden, die Via Baltica beispielsweise. Das ist die längste Ost-West-Verbindung, die wir haben. 700 Kilometer geht von der Insel Usedom los und läuft dann zum Teil entlang der Küste und geht dann runter bis nach Osnabrück. Also da gibt es wirklich total viele Sachen. Da kann man jetzt gar nicht unbedingt eins rausgreifen. Ich war jetzt gerade noch im Februar, bin ich 5 Tage auf dem Elisabethpfad gewesen. Der ist auch als Jakobsweg gekennzeichnet zum Teil. Das ist dann von Eisenach, geht der Richtung Marburg, ja. Da hast du auch Einsamkeit zwischendrin. Da könnte man meinen, man ist in der Wildnis unterwegs, weil es kaum noch, ja, es gibt zwar Dörfer, aber keine Einkehrmöglichkeiten oder so. Das ist auch was, was relativ schwierig geworden ist, seit Corona, finde ich. Also, dass viele Unterkünfte oder halt auch Einkehrmöglichkeiten gar nicht mehr vorhanden sind. Das macht es Pilgern zum Teil in Deutschland echt schwer. Während halt in Spanien die gängigen Wege, Camino Inglés, der portugiesische Weg und der Camino Francés, die sind so gut gepflegt von der Infrastruktur her, dass du da halt auch kürzere Etappen machen kannst und immer irgendwo unterkommst, ne?
Ja.
Und ich schreibe ja auch Pilgerführer oder ich schreibe auch für das Magazin der Pilger und da besprechen wir auch immer wieder Wege und für die Pilgerführer war ich zum Beispiel auf dem Pfälzer Jakobsweg oder Jakobsweg Klosterroute unterwegs. Das sind alles wunderschöne Wege, aber man muss mittlerweile wirklich, gerade auch wenn man jetzt als Frau alleine unterwegs ist und nicht alleine im Wald schlafen will oder so, muss man halt schon sehr gut vorplanen und gucken, wie man das machen kann. Aber auf unserer Seite, Deutsche Jakobswege vom Hansjörg, der ist so ein Tüftler, der macht da auch immer ganz viel so mit GPS-Tracks und so weiter. Und er hat zum Beispiel auch Ortstabellen drin. Da kannst du genau gucken, nach wie vielen Kilometern kommt jetzt wieder ein Ort, wo man auch vielleicht eine Unterkunft findet. Aber man muss schon wirklich gut planen.
Ja, und er hat ja auch eine Unterkunftsseite, ne, die wo
Ja,
man nachschauen
genau.
könnte.
Also die verweist auf Vorhandenes im Internet von den Jakobusgesellschaften oder Bruderschaften, was es da eben auch gibt. Also er bündelt es dann, ja, genau. Aber es ist, wie gesagt, nicht so einfach. Also wenn man einfach nur drauf loslaufen will, ohne sich viel Gedanken machen zu wollen, ist Spanien immer noch, ja, die Destination, wo man hin müsste, weil man da keine Schwierigkeiten hat, was zu finden. Und bei uns muss man schon sehr genau schauen. Also ich habe das jetzt am Elisabethpfad gemerkt, ich bin zum Teil echt erschrocken, wie schlecht die Versorgungslage war. Also man hat noch nicht mal einen Kaffee irgendwo bekommen. Und das heißt dann natürlich, man muss auch einiges mitschleppen, ne?
Ja.
Ja.
Was glaubst du, woran das liegt? Also, dass wir in Deutschland noch nicht so weit sind, weil ich glaube schon, dass wir eine der größten Pilgernationen nach den Spaniern
Ja,
sind,
das
ne?
stimmt, das stimmt. Ja, also ich weiß auch nicht, mit den Unterkünften weiß ich, dass schon überall auch geschaut wird, dass es Pilgerherbergen gibt oder so. Für dieses Pilgermagazin haben wir ja jetzt auch ein Sonderheft rausgebracht, über Pilgern vor der Haustür. Und da hatten wir zum Beispiel besondere Unterkünfte drin. Und da waren echt super Sachen. Also du kannst zum Beispiel auch in Kirchen, die nicht mehr in Betrieb sind, schlafen. Oder ein Pfarrer hat einen Wohnwagen im Garten stehen. Oder bei einem Friedhof haben sie die alte Friedhofskapelle umfunktioniert als Pilgerherberge. Schäferwagen oder sonst was. Also da gibt es wirklich tolle Ideen, aber trotzdem ist es einfach in der Masse, in der Menge ist es zu wenig. Und ich weiß auch von anderen Initiativen, wir haben ja nicht nur Jakobswege, wir haben den Lutherweg, den Elisabethpfad, den Birgittaweg und wie sie alle heißen. Ich weiß zum Beispiel beim Lutherweg 1521 haben die Macher auch total drauf geachtet, auch günstige Herbergen zu finden. Und die veröffentlichen die dann auch. Also so ist es jetzt nicht, aber Corona hat da, glaube ich, wirklich auch ja, viel kaputt gemacht und gerade auch in den vielen kleinen Dörfern, dass es da noch nicht mal Einkehrmöglichkeiten gibt. Also glaubst nicht, wie oft ich
Ja.
Döner essen war auf dem Elisabethpfad, ja? Und ich meine, ich habe nichts gegen Döner, aber nur Döner ist halt auch ein bisschen einseitig.
Ja. Ach, das ist total spannend, weil es hat wahrscheinlich auch wirklich viel mit diesem Thema auch dann, ne? Man wägt dann als Wirt oder also halt auch als Übernachtungswirt ab. Eine Übernachtung, da haben viele im Kopf, das kostet mich viel mehr Aufwand, ich muss viel
Ja.
mehr putzen,
Ja.
als dass ich dann irgendwie das Geld da auch noch davon, ja, leben kann oder am Ende was verdienen.
Ja, das ist wirklich. Ich habe mir jetzt auch was überlegt, ich weiß aber noch gar nicht, ob ich das dieses Jahr schaffe, weil ich eben auch einen Frau, also zwei Frauenpilgerwege gerade mit erstellen darf für die evangelische Kirche in Baden und auch die evangelische Kirche in Württemberg. Sind meine beiden großen Projekte, die ich dieses Jahr habe und die auch nächstes Jahr noch weiterlaufen. Und da mache ich den Weg mit auch, ja, also von Frauenort zu Frauenort durch die evangelischen Kirchenbezirke. Aber ich möchte unheimlich gerne, und ich hoffe, dass ich das irgendwie doch noch hinbekomme, ein Wildnispilgern anbieten. Und
Okay,
das
was?
würde ich gerne vor der Haustür auch machen, bei den Wegen, bei denen ich mich eben gut auskenne, durch die Pilgerführer, die ich schon geschrieben habe. Und ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das rechtlich hinbekomme, weil man ja nicht einfach so im Wald schlafen darf. Ich werde aber bei einer Aktion mitmachen dieses Jahr im Sommer. Das ist von der Evangelischen Erwachsenenbildung Freiburg. Die machen eine Wildnisnacht, wo man also 2 Nächte im Wald
Oh,
schläft.
schön.
Da geht es also nicht ums Laufen, sondern nur um dieses Draußensein und unter freiem Sternenhimmel. Und ich würde das gerne mit Pilgern kombinieren, also auch so kleinere Frauengruppen und mal schauen, ob das was wird, einfach um dieser ja, schlechten Unterkunftslage entgegenzuwirken, sozusagen, dass man wirklich unter freiem Himmel schläft. Und ich würde das selber mich gerne trauen. Und ich glaube, das traue ich mich aber alleine noch nicht. Und wenn ich da so ein paar Frauen mitnehme, dann klappt es vielleicht.
Ja, total schön. Aber wie du auch immer nach Lösungen suchst, also das finde ich total spannend, jetzt gerade bei dir zu beobachten. Sehr schön. Und erzähl gerne noch mal ein paar Details. Du hast jetzt erzählt, du kreierst selber einen Weg, einen Frauenpilgerweg. Magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Vielleicht hat ja jemand, der gerade zuhört, oder eine Frau hoffentlich in dem Fall, wenn es ein Frauenpilgerweg ist, auch Lust, den mal mitzugehen. Vielleicht gibt es da auch schon ein Angebot von dir, was da geplant ist.
Also es gibt schon Wegstrecken. Die badischen Frauen, die haben schon vor ein paar Jahren angefangen. Da war ich noch nicht mit dabei. Ich kannte das Projekt nicht und die kannten mich auch nicht, leider muss ich sagen. Das heißt Pilgerschön. Und die gehen jetzt einmal dann durch Baden. Baden ist ja von Nord nach Süd. Und da wird eben jedes Jahr ein Kirchenbezirk, ein badischer Kirchenbezirk durchpilgert sozusagen. Und der Schwerpunkt liegt eben auf Frauenorten, weil man gesagt hat, ja, der Jakobsweg ist also ein Mann und auch der Mainradweg und der Franziskusweg oder der Josefsweg, was es alles gibt, da geht es immer um Männer. Wir haben zwar auch ein paar Frauenwege wie den Elisabethpfad oder diesen Birgittaweg beispielsweise oder den Ulrikaweg am Bodensee, aber trotzdem, man wollte eben die Frauen in den Fokus rücken. Und es geht um Frauenorte, Frauen in historischer Hinsicht, aber auch wissenschaftlich, wirtschaftlich und religiös, spirituell. Also alles Mögliche, was mit Frauen nur irgendwie zu tun hat. Und dann werden Frauenorte gesucht und die sollen auf vorhandenen Wanderwegen miteinander verbunden werden. Und ich habe jetzt letztes Jahr durch die Ortenau den Weg gelegt. Und das ist der Nordschwarzwald, die Ortenau. Und da ging es zum Beispiel ganz viel um Sagen. Es ging viel auch um Hexen, ja, wo es also auch darum gegangen ist, da kommst du an einem Hexenhaus vorbei oder sowas. Es geht um alte Burgen, wo manchmal, wenn man Glück hat, auch Frauen eine Rolle spielen und nicht nur die Herren der Schöpfung. Also ich sage zum Beispiel die Ruine Schauenburg. Da hat die Uta von Schauenburg gelebt und die stand damals auch ihren Mann, wie man so schön sagt, weil ihr Mann gestorben war, hat sie praktisch die Ländereien verwaltet und sie hat dann auch ein Kloster gestiftet und so Sachen. Und deswegen geht dann zum Beispiel der Weg auch über die Schauenburg. Und dann werden wir im Pilgerführer, den ich gerade schreibe dazu, wird dann eben auch von dieser Uta von Schauenburg was gesagt. Oder zum Beispiel Offenburg war ich ganz eng verbunden mit der Enne Burda. Wenn man ja an die Frau mit den Schnittmusterbögen, die ja die Mutter von dem Hubert Burda, der da jetzt noch aktiv ist, die also auch richtig erfolgreich war als Geschäftsfrau, nachdem sie dann festgestellt hatte, dass ihr Mann ein Doppelleben führte und nebenbei noch eine zweite Frau mit Kind hatte. Und dann hat sie sich da ja durchgesetzt und hat ihm das Geld abgetrotzt, dass sie da ihre Burda-Moden auf die Beine stellen konnte. Und die war dann auch sehr erfolgreich. Also solche Orte suchen wir und das Gleiche machen die Württembergerinnen mittlerweile auch. Da bin ich seit Anfang an von mit dem Projekt mit dabei. Da gibt es eine Projektreferentin, eine Koordinatorin und ich bin so für die Wegplanung eben mit zuständig. Und wir freuen uns auch immer, wenn uns Frauen vor Ort, wenn die sich auskennen und sagen, da gibt es einen Frauenort, da gibt es was ganz Interessantes und nehmt es doch mit auf. Und das versuchen wir dann auch immer mit zu integrieren. Das ist also ganz wichtig. Das sind auch zum Beispiel Frauen, von denen man nichts weiß, die vielleicht in der Nazi-Zeit Jüdinnen geholfen haben oder auch den Mädchen, die ja da alle immer zum Bund deutscher Mädel und sonst was müssten, ja. Also viele auch, die im Kleinen, im Verborgenen gewirkt haben. Und man merkt einfach, dass die ganze Geschichtsschreibung sehr männerlastig ist. Also es ist wirklich eine Sisyphusarbeit, da auch was zu finden. Aber ich freue mich dann immer, wenn man wieder was findet. Also auch zum Beispiel ein Berg, der einen Frauennamen trägt. Also es ist ja, es ist alles möglich sozusagen.
Total schön. Ist es denn noch möglich, wenn jetzt eine Frau zuhört oder auch ein Mann, aber die
Ja.
wissen, da hat eine Frau gerade in dem Bereich Baden, ist es schon abgeschlossen jetzt oder Württemberg dann eher?
Also in Württemberg auf jeden Fall und auch in Baden, da bin ich dann dieses Jahr unterwegs Richtung Freiburg. Das ist jetzt der Kirchenbezirk Laar-Breisach, ist das, glaube ich. Ich bin selber katholisch, ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Ich war, habe auch am Anfang, als mich die evangelischen Frauen dann gefragt haben, ob ich da mitarbeite, habe ich gesagt, aber ich habe eine Großmutter, die war evangelisch, also ein Viertel von mir ist evangelisch. Und von daher, das ist ja Gott sei Dank auch nicht mehr so kritisch
Ja, ich
heutzutage.
wollte gerade
Ja,
sagen.
aber ich freue mich über alle Frauenorte in Baden und Württemberg. Also das Projekt wird noch bis 2026 auf jeden Fall laufen. Von daher immer her damit. Und wenn wir es nur online veröffentlichen, ist es auch in Ordnung. Das ist kein
Ja.
Problem. Ja.
Super. Also wer sich gerade dazu aufgerufen fühlt, ich packe definitiv ganz, ganz viele Sachen noch in die Shownotes, also wo man dich auch kontaktieren kann über die deutschen Jakobuswege. Wir finden da auf jeden Fall alle Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, die packe ich dann rein. Zum Abschluss, ich weiß nicht, ob du mal eine Folge reingehört hast, aber ich frage dann meine Interviewgäste immer ganz gerne noch ein paar Fragen, die ich so ja standardmäßig einfach ganz schön finde, auch vom Gegenüber mal zu hören. Du hast ja jetzt viel mit Pilgern zu tun und du hattest am Anfang gesagt, du kannst irgendwie vieles, ein bisschen, aber nichts richtig. Also ich glaube, ich würde jetzt nach unserem Gespräch sagen, dass das ist auf keinen Fall der Fall, weil du im Pilgern wirklich, wie am Anfang schon gesagt, eine Koryphäe bist und das merkt man einfach auch, wenn man sich mit dir unterhält. Du hast so viel Wissen und jetzt würde mich von dir einfach mal total interessieren, wie definierst du Pilgern? Was ist Pilgern für dich?
Pilgern ist für mich in Verbindung gehen, würde ich sagen. Ja, in Verbindung gehen mit allem, was ist. Ich will das gar nicht nur auf das Göttliche beziehen oder die Menschen und die Natur, sondern mit allem, was ist um mich rum. Und ich mache übrigens auch keinen Unterschied zwischen Fernwandern und Pilgern. Also ich war auch schon auf dem West Highland Way unterwegs oder ich bin auf Mallorca gewandert oder um Menorca außenrum auf dem Camí de Cabal. Und auch da habe ich Menschen getroffen, habe in einfachen Unterkünften zum Teil geschlafen und habe mich verbunden gefühlt. Beim Pilgern ist es vielleicht nur noch so, dass man natürlich eher nehmen muss, was kommt. Ein Fernwanderweg ist eher so angelegt, dass du schöne Wege hast, dass da drauf geachtet wird, dass es wenig Asphalt ist, ja, und dass du eine schöne Landschaft hast. Das ist bei Pilgerwegen nicht immer so, weil man eben von A nach B, von Ort nach Ort zu Ort kommen muss. Also auch bei diesem neuen Frauenpilgerweg ist es manchmal nicht immer schön. Da bist du mal entlang einer Landstraße oder so unterwegs. Aber dass die Verbindung mit allem, was ist, habe ich beim Gehen oder beim Draußensein oder wenn ich sage, ich mache mich auf den Weg, auch mit dem Fahrrad, das habe ich dann immer.
Schön. Und wenn du dich auf den Weg machst und deinen Rucksack packst, was ist so ganz praktisch ein Tipp, wo du sagst, das muss jeder mit dabei haben? Ich packe meinen Rucksack und nehme mit, was nimmt Beate immer mit?
Eine Fotokamera. Also, ich muss gestehen, ich bin gar nicht gut im Packen. Also, ich predige immer auch in meinen Vorträgen oder auch wenn ich Seminare mache, dass man auf ganz wenig Gewicht achten muss. Und ich selber bin am schlechtesten bei dieser Geschichte. Muss ich gestehen, war jetzt auch auf dem Elisabethpfad wieder so. Ich habe wieder Sachen nach Hause geschickt und das, obwohl ich jetzt schon seit 20 Jahren unterwegs bin. Es ist echt peinlich, aber es ist so.
Ja, aber danke für deine Ehrlichkeit in diesem Zuge. Dann stell dir doch mal vor, wir würden jetzt mal so richtig den Lebensrucksack entrümpeln, also wirklich mal alles rausschmeißen, vielleicht auch alle Ängste, alles, was so da ist, dieses Sicherheitsbedürfnis, was du am Anfang noch erzählt hattest, was bei dir ganz stark war. Welche drei Tipps würdest du geben, wenn man den Lebensrucksack jetzt wieder packen muss, was man für den Weg, für den Lebensweg benötigt?
Also, was ich für ganz wichtig halte, ist, dass man den Perfektionismus rauswirft und sich unperfekt auf den Weg macht. Also, das ist auch so eine Sache, die habe ich mir für dieses Jahr ganz fest vorgenommen. Ich habe hier eine Kerze stehen, da steht drauf, 77% hilft au reicht auch. Das ist auf jeden Fall eine Sache, weil die mich auch oft daran hindert, überhaupt ins Tun zu kommen, weil ich perfekt sein möchte. Ja, also das ist eine Sache. Und einfach auch von diesem, dass ich alles schaffen muss, wegzukommen. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, ich bin jetzt Ü50, deutlich Ü50. Ich werde nicht alles mehr schaffen, was ich mir in diesem Leben vorgenommen habe. Und zu versuchen, ja, die Prioritäten zu setzen und das, was mir wirklich wichtig ist, und mir dann auch zu sagen, was macht mich denn aus? Und es macht mich wahrscheinlich am Ende meines Lebens nicht aus, dass ich eben alles hundertprozentig und alles geschafft habe. Ja.
Du hattest es ja vorhin auch so schön beschrieben, dass das auch ein Grund war, der dich überhaupt zu deinen Reisen irgendwie hat auf den Weg bringen lassen, dass du eine Angst hattest oder dass du dachtest, wenn du dann am Ende deines Lebens da sitzt und denkst, du hast nicht alles irgendwie rausgeholt aus dem Leben. Siehst du das immer noch so? Kannst du jetzt schon zurückblicken und sagen, nö,
Also
passt.
ich habe vor ein paar Jahren, dachte ich so bei mir, da ging es mal darum, was wäre, wenn ich morgen sterben würde. Und da muss ich sagen, kann ich mittlerweile sagen, ich habe vieles gemacht, was ich machen wollte. Also
Schön.
dieses, was ich da am Anfang hatte, oh je, hätte ich doch, hätte ich doch. Ja, das hat sich schon verändert. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe vieles gemacht, was ich machen wollte. Das heißt aber nicht, dass ich morgen sterben
Um
möchte.
Gottes Willen, nein.
Sondern ich habe immer noch, also was ich ganz großartig finde, ist auch bei meiner vielen Arbeit, die ich im Moment habe, ich weiß wirklich, ich habe meinen Urlaub schon gestrichen für dieses Jahr, weil ich einfach diese Frauenpilgerwege machen werde, und dafür bin ich ja ganz viel auch unterwegs. Andere würden sagen, du machst doch Urlaub, aber das ist natürlich schon auch, dass ich da am Arbeiten bin, wenn ich diese Wege erkunde. Aber trotzdem ist es so, dass ich mich abends schon drauf freue, wenn es am nächsten Morgen weitergeht,
Total
wenn ich ins
schön.
Bett gehe. Und das ist was, dafür hat sich's doch gelohnt, auch mich selbstständig zu machen. Dieses Gefühl hatte ich in meinem Angestelltenverhältnis nie. Also vielleicht war ich halt auch in der falschen Firma. Andere mögen das in der Firma auch haben. Und ich kann nur sagen, die Lebenszeit ist doch so kostbar. Sie mit irgendwas zu verbringen, was einem nicht gut tut oder nicht gefällt, das ist wirklich verschwendete Lebenszeit. Und das ist es, wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich wie verrückt auf den Tag. Und wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich schon ungefähr, was am nächsten Tag, was ich da alles machen will. Und ich freue mich total darauf. Und ich finde, das ist großartig, wenn man das sagen kann.
Ja, total. Ich finde, es sind auch super Schlussworte und vor allem ist es auch ein netter Hinweis für die Hörer, mal das auch selbst sich zu hinterfragen und ein guter Kompass am Ende auch fürs Leben, ne? Also, wie gerne stehe ich am Morgen auf oder vielleicht am Abend schon, wie sehr freue ich mich? Ich hoffe nicht zu sehr, dass man nicht mehr schlafen kann, weil auch Schlafen ist
Das
wichtig, was wir
stimmt.
beim Pilgern wissen.
Ja.
Aber ich danke dir von Herzen, Beate, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viele schöne Dinge mit uns geteilt hast. Und ich freue mich sehr auf alles, was noch von dir kommt und wünsche dir einen guten Weg.
Danke dir, Denise.
Ich bin einfach immer wieder so überwältigt von den wunderschönen Geschichten der Frauen, die ich im Interview habe, aber ganz besonders jetzt von Beates Geschichte und von all den Schritten, die sie schon für sich, aber ganz besonders auch für uns als pilgernde Frauen vorausgegangen ist. Und es immer noch tut, vor allem durch die Aufbereitung impulsgebender Geschichten von Frauen entlang des Frauenschönweges. Und wenn du jetzt durch Beates Erzählung Lust bekommen hast, auch einmal endlich pilgern zu gehen, für dich loszugehen, deinem Herzen zu folgen, aber eben noch so ein Zwischenschritt sich für dich besser anfühlt, vielleicht du auch die Gemeinschaft suchst, dann komm mit Anfang Juni auf meine Pilgertour entlang des Camino Inglés nach Santiago de Compostela. Wir laufen eine knappe Woche, also so 6 Lauftage nach Santiago, in einer ganz kleinen, intimen Gruppe von Frauen auf der Reise zu uns selbst. Mehr Informationen dazu erhältst du auf meinem Instagram-Account Pilgerzauber oder indem du mir einfach eine E-Mail schreibst, denise@pilgerzauber.de, und ich dir dann alle weiteren Infos zukommen lasse. Also, auf geht's! Geh für dich los, denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.